Doppelkopf. Why don't you talk to me? Das Gespräch bei Detektor FM.
You talking to me?
Der Talk mit David Denk und Dominik Schottner.
Und diese verfluchte Internet, die ganze Scheiße von früher, was man so alles gesagt hat, ist da jetzt für ewig. All I wanna do is talk.
Who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here.
Detektor FM, Doppelkopf, der Talk, die Premierensendung mit Dominik Schottner und
David Denk.
Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und von nun an werden wir jeden Monat einmal mit einem Gast an einen Ort der Wahl gehen. Und zwar der Wahl des Gastes oder der Gästin, so sagt man nicht. Und wir sind heute an einem Ort, der es uns ziemlich schwer macht von den äußeren Bedingungen her. Vielen Dank an unseren Gast. Wir sind auf dem Rummel, auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest in Berlin-Mitte. Und der Gast heißt Ulrich Mattes. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass wir hier sind. Es ist ein ganz vorzüglicher Ort. Es ist heiß. Warum sind wir überhaupt hier?
Laut. Also ich originalitätssüchtig überlegt habe, Mensch, wo kann ich denn mich nicht im Garten vom Café Einstein treffen, sondern an irgendeiner Art von...
Vielen Dank dafür übrigens.
Ach so, man muss sowas rausschneiden?
Nein, nein.
Ach so, dass wir uns da nicht getroffen haben.
Vielen Dank, dass wir uns da nicht getroffen haben.
Ja, eben, deswegen sage ich. Habe ich gedacht, jetzt wäre ich gefordert, soll es der Zoo sein? Und dann dachte ich, ich war so ewig nicht auf dem Rummel, gehe aber gerne auf den Rummel. Und dann bietet sich das doch an, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Ich kann mich an Kinderbesuche erinnern auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest. Da war es ja noch an der Kleeallee. Ich glaube, das waren sogar meine allerersten Rummelbesuche. Und da ich allmählich in das Alter komme, also ich gehe jetzt auf die 35 zu, da lacht der eine der beiden Pseudo-Journalisten. Da fängt man an, sich doch an so ein paar Kindheitserlebnisse doch mit Freude zu erinnern. Und im Herzen jung geblieben, dachte ich, ach wie schön, wir sitzen nebenbei gesagt gerade auf dem Rücken eines Krokodils. Das hat man auch nicht alle Tage, also ein Plastikkrokodil. Ja. Insofern dachte ich, das wäre eine schöne Idee.
Aber was am Rummel fasziniert Sie denn?
Dieses merkwürdig Remi-Demi-hafte, dem ich mich normalerweise eher entziehe. Also ich finde eigentlich eher eine bestimmte Art von Ruhe, von Konzentration eines Gesprächs eher angenehmer als diese Art von Remi-Demi. Aber komischerweise beim Rummel stört mich das überhaupt nicht. Im Gegenteil, je voller, je lauter, je durcheinander knalliger die akustische wie die sonstige Stimmung ist, desto schöner finde ich es. Außerdem bin ich ein leidenschaftlicher Fahrgeschäftfahrer und über meine Liebe zum in Butter gewendeten Maiskolben habe ich mich auch schon ausgesprochen. Und
also
die kriegt man auch nur auf Rummeln.
Ja, aber ich finde, der Preis, den man dafür zahlt, ist einfach zu hoch. Also ich finde Rummel ganz furchtbar.
Zu Beginn unseres Aufenthalts wird Wunschort schon
in die Mangel genommen.
So ist er.
Weil ich finde ganz im Ernst, das Problem am Rummel sind die Menschen, die man da, diese Menschen, also so Menschen in Massen, finde ich tatsächlich schwer, da kommt wirklich so ein...
Aber wir sind ja hier nicht auf dem Reichsparteitag, sondern auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest. Ja, also es gibt solche Massen, die sind ja hier alle fröhlich, entspannt. Die Aggression zum Beispiel ist ja hier... ums Vielfache geringer als beispielsweise in einem Fußballstadion. Und wir hatten ja nun gerade die Fußball-WM.
Oder am Town ziehen am Samstag.
Und dann von mir aus. Ja. Aber mein Fußballstadion-Beispiel finde ich jetzt noch ein bisschen besser, weil das ist ja etwas, worauf sich alle vereinigen können.
Sowieso.
Er haut ihn mit einem Regenschirm.
Ja, ich habe nämlich...
Er ist wohlgemerkt der Einzige mit Regenschirm.
Ja, aber nicht auf dem Rummel, Kinder. Ich wusste, dass ich für die Mitführung eines Regenschirms als spleeniger Engländer... angedacht werde von euch, obwohl sich hier schwarze Wolken über uns versammeln. Also, naja.
Ziemlich spießig für noch nicht mal 35, ja.
Ja, man kann ja auch im jugendlichen Alter schon Vorsicht walten lassen. Wenn ihr nachher unter meinen Schirm krauchen wollt, dann schicke ich euch weg. Ihr könnt dann so lange Geisterbahn fahren, während ich mit meinem Maiskolben in der Hand und in der einen und dem Regenschirm in der anderen
vor der Geisterbahn auf euch warte.
Aber ich würde gerne nochmal fragen, warum du sozusagen dieses Remi-Demi-hafte am Rummel, was du sonst nicht magst, am Rummel irgendwie gut findest oder erträglich findest?
Weil es eine bestimmte Art von, wie soll ich sagen, von Künstlichkeit auch hat. Ich empfinde auch die Leute hier eher wie, es gibt doch so irgendeinen kanadischen Fotokünstler, ich glaube, er heißt Jeff Wall, der arrangiert immer tagelang irgendwelche Arrangements von Menschen, die dann aber scheinbar naturalistisch, guck mal, jetzt klettert zum Beispiel gerade ein Mensch in ein Plastikbassin, um irgendein Plastikboot für Kinder zu holen, macht sich dabei seine kurze Hose auch noch nass. Das ist gleichzeitig künstlich, lustig und anrührend. Und diese Mischung aus künstlich, lustig und anrührend findet man hier ganz oft auch die Pärchen, die anstatt irgendwie an romantischere Orte zu gehen, latschen sie Hand in Hand mit irgendeinem Luftballon in der Hand über den Rummel. Das irgendwas ist daran, wie soll ich sagen, ist künstlich und trotzdem zutiefst menschlich und dadurch anrührend.
So. Was mich am Rummel auch stört zum Beispiel, ist diese Geldschneiderei. Ist es nicht furchtbar? Also überleg mal, du zahlst jetzt dafür, dass ein Kind da 3 Minuten in so einem größeren Planschbecken in so einem Gummiboot durch die Gegend fährt, 3 Euro.
Ja, das ist doch wurscht, Mensch, sei doch nicht so knickrig, du Sparfuchs. Verflixt nochmal. Dem Kind, guck doch in das Kindergesicht, er freut sich, der Kleine. Die Eltern sind auch glücklich, der Kleine ist für 5 Minuten abgelenkt und von mir aus 3 Euro, Mensch. Ich drück dir gleich noch 3 Euro in die Hand, damit du auch mal ein Plastikboot fahren kannst.
Detektor FM Doppelkopf, der Talk heute mit Ulrich Mattes. Wir sind auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest und Klassiker, das Aufnahmegerät spinnt kurz. Wir müssen nochmal neu anfangen, aber immerhin duzen wir uns jetzt alle. Also, wir waren stehen geblieben bei der Frage, wie steht Ulrich Mattes zur USA?
Im Grunde sind wir alle Amerika-Freunde, wissen es entweder oder wissen es auch nicht. Wir sind kulturell beeinflusst. Ich war mehrfach da, aber jedes Mal, das muss ich sagen, dachte ich, in Europa ist es eigentlich irgendwie doch noch schöner. Vor allem, wenn man nicht in die Großstädte New York oder Boston oder keine Ahnung, oder auf der Westküste Los Angeles, San Francisco fährt, so mitten auf dem Land. Wenn man da seine Feldstudien betreibt, das ist ja zum Teil wirklich aberwitzig, was einem da so an Borniertheit, Unbildung, was den Rest der Welt angeht, begegnet. Das fand ich zum Teil immer wieder upturned.
Fällt dir ein Beispiel ein?
Ja, ich bin zum Beispiel gefragt worden, wie ich denn jetzt mit der Hitze umgehen würde. Ich sage, mit was für einer Hitze? Naja, hier sind doch jetzt irgendwie 25, 27 Grad. Ich sage ja. Und dann sagt er, naja, in Russland ist es doch immer kalt. Es sind doch sozusagen das ganze Jahr über Minustemperaturen. Ich sage, ja, aber ich lebe ja in Berlin. Worauf er sagte, ja eben. Ich sage, wie? Ja, dann sagt er, na, Berlin liegt doch in Russland. Ich sage, Berlin liegt in Russland? Ja, Berlin liegt in Russland und da ist es ja immer unter... So, und da habe ich ihm mühsam erklärt, was es mit Berlin auf sich hat und dass es auch in Russland die Sommer gäbe, wo es irgendwie 38 Grad hat und so weiter. Das war ein normal intelligenter, nur einfach über seinen Tellerrand nicht hinausguckender Amerikaner. Ich glaube, das ist in europäischen Ländern mehr oder weniger unmöglich. Diese Art von amerikanischem Egozentrismus geht einem immer auf den Wecker. Trotzdem, schon allein, weil sie die Deutschen von den Nazis befreit haben, sind mir die Amerikaner lieb und wert und teuer.
Also dieser etwas hochgestochen, das, was etwas hochgestochen immer so als transatlantische Freundschaft bezeichnet wird, das bedeutet dir schon was persönlich?
Nein, dieser Begriff bedeutet mir gar nichts. Ja. Das ist ein Begriff für Sonntagsreden und für Politiker, denen nichts Besseres einfällt. Aber ich bin natürlich jeder halbwegs ältere und politisch interessierte Mensch, den Amis, den anderen Alliierten, den Russen, dankbar dafür, dass sie uns von den Nazis befreit haben. Und das ist tatsächlich was, auch allein schon durch die Gespräche mit meinen Eltern, die das ja alles noch miterlebt haben, bin ich bis heute den Amis dafür dankbar. Das klingt kurios. Jedes Mal, wenn ich das sage, ab und zu sage ich es mal. Und dann kommt es mir, während ich es sage, selber so etwas kurios vor, weil es wirklich schon sehr weit zurückliegt. Und weil man mit, sagen wir mal, mit 30-Jährigen sich, was das Amerika-Verhältnis an
belangt, eher über die NSA und über Guantanamo und über die zu kritisierenden Sachen unterhalten kann. Trotzdem allein, dass ein Volk es fertiggebracht hat, innerhalb von relativ kurzer Zeit einen Schwarzen zum Präsidenten zu wählen, nötigt mir wirklich Bewunderung ab. Das kann ich nur sagen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis ein, sagen wir mal, türkischstämmiger Deutscher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird. Ich glaube, dass das im Vergleich dazu, dass 1965 sich die Schwarzen in Bussen noch woanders hinsetzen mussten, in Deutschland länger dauern wird. Und das spricht sozusagen für den immer noch kräftigen American Dream.
Gab es denn in deinem Leben in West-Berlin Kontakte zu den Amis? Also irgendein prägendes Erlebnis, was dich jetzt sagen lässt, ich bin ihnen dankbar?
Dass mich irgendein GI über die Ampel geführt hat, als ich ein kleines Kind war.
Geschenkt hat?
Ja. Genau. Naja, ich will die Frage ja auch versuchen, seriös zu beantworten. Also mir fällt jetzt nicht ein. Nee. Man hatte ja als West-Berliner sozusagen das Umland, nicht, um ins Grüne zu fahren. Und da gab es im Grunde nur die paar Sachen. Schlachtensee, also Krummelanke, Schlachtensee, Tegeler Forst, Lübars. Viel mehr gab es nicht. Und da fuhr man, wenn man irgendwie an Schlachtensee fuhr, fuhr man eben automatisch an diesem Kino-Outpost vorbei, diesen ganzen Ami-Baracken. Und also für mich als Kind ist so die Präsenz dieses amerikanischen Militärs, ist mir sehr in Erinnerung. Das weiß ich noch. Wenn man dann in Zehlendorf fuhr, waren halt diese ganzen Ami-Siedlungen.
Aber versuch diese Präsenz mal oder sozusagen den Vibe dieser Präsenz mal zu beschreiben.
Das war sozusagen derselbe Vibe, obwohl es natürlich was vollkommen anderes ist, wie die Tatsache, dass es in Berlin eine Mauer gab. Es war quasi ein historisches Faktum, was ich für absolut historisch everlasting gehalten habe, ist, dass es sozusagen die DDR immer geben wird, dass es die Mauer immer geben wird, dass diese amerikanischen Soldaten in Berlin irgendwie zum Stadtbild dazugehören. Und weder das eine noch das andere hat für meine Realität als Kind, als Teenager und dann auch noch als junger Mann irgendeine Rolle gespielt. Außer, dass man sich geärgert hat, dass man endlos in Dreilinden stand, um abgefertigt zu werden, um diese Stadt West-Berlin zu verlassen. Alles andere war einem irgendwie selbstverständlich. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Opi erzählt vom Krieg.
Was mich noch interessieren würde, Opi, ist, du hast deine Dankbarkeit sozusagen gegen, also den Amis gegenüber irgendwie gerade nochmal deutlich gemacht und die Frage, und gleichzeitig hast du ja sozusagen auch immer schon erwähnt, sozusagen NSA und diese ganzen kritikwürdigen Ereignisse irgendwie der jüngeren Vergangenheit, ja. Wie viel Kritik verträgt diese Dankbarkeit?
Ein Verhältnis zu einem Land wie zu einem Menschen ist doch den unterschiedlichsten Schwankungen unterworfen und, sagen wir mal, eine grundsätzliche Sympathie zu einem Menschen wie zu einem Land verträgt doch kleine Beulen. Also ein Mensch kann sich doch mal daneben benehmen oder auch noch ein zweites und ein siebtes Mal. Wenn es nicht gar zu schlimm ist, wird man das dem Menschen nicht länger übel nehmen, weil er einem grundsätzlich sympathisch ist. Und ein Land, was einem grundsätzlich sympathisch ist, kann sich auch ein paar Mal daneben benehmen. Es darf nur, und das, glaube ich, ist beim Menschen auch genauso, dieses sich daneben benehmen darf nicht zu dolle werden. Sprich, meine Sympathie für die USA hat, sagen wir mal, unter den Jahren der George W.-Zeit empfindlich gelitten. Sie hat durch Obama, durch die Tatsache, dass er zum Präsidenten gewählt wurde, auch durch meine Rührung, also bis zu Tränen gerührte Rührung, dass ein Schwarzer amerikanischer Präsident wird, in den Jahren jetzt seit Obama auch ein bisschen gelitten, weil ich es ihm übel nehme, dass er Guantanamo nicht in irgendeiner Art von juristischem Zustand bringt, dass er mit der NSA-Affäre so umgeht, wie er umgeht und so weiter. Trotzdem reicht meine Grundsympathie für die Amis, auch aus kulturellen Gründen, wie gesagt, immer noch aus, um die Amis für meine grundsätzlichen Freunde zu halten.
Aber ehrlich gesagt finde ich das jetzt fast ein bisschen kritiklos. Also wenn man halt irgendwie die NSA...
Doch Kritik.
Naja, aber gut, aber es ist so ein bisschen, also du stellst damit jetzt die NSA-Überwachung so dar, als so, ach, da haben sie sich halt mal daneben benommen.
Nein.
So.
Nein. Und das wäre ein Missverständnis.
Ja, okay.
Das wäre ein Missverständnis. Ich habe doch gesagt, man kann sich ein paar Mal daneben benehmen, mhm. wenn es aber zu schlimm wird, mhm. also wenn man sich richtig schreckliche Dinge erlebt, ist eine Freundschaft aus Gut. zwischen zwei Menschen. Und ich empfinde die Entwicklung, Stichwort NSA oder Guantanamo, um mal zwei wesentliche, mir wesentliche zumindest, zu nennen, als so heftig, dass mein durch die Obama-Wahl wieder aufgemöbeltes nach George W. Verhältnis zu den Amerikanern empfindlich gelitten hat. Ich finde das überhaupt keine Kleinigkeit, diese NSA-Sache. Gar nicht. Also insofern trotzdem. Ich meine, auch grundsätzlich fand ich auch bei meinen Besuchen in Russland die Russen mir irgendwie nah und lieb und wert und teuer. Dass sie diesen schrecklichen Menschen Putin an ihrer Spitze haben, wird mein sympathievolles Verhältnis zu der russischen Bevölkerung, soweit ich sie denn kennengelernt habe, sozusagen auch nicht vermasseln. Ich finde Putin furchtbar. Meine Solidarität, meine grundsätzliche mit Israel, kriegt auch Dellen durch die schreckliche Politik von Netanyahu und durch das Verhalten von fundamentalistischen Siedlern. Trotzdem behält Israel meine grundsätzliche Solidarität, sozusagen. Verstehst du? Das ist.
Bist du auch insgesamt so ein treuer Typ?
Klammer auf, schweigt. Klammer zu. Also es würde mich natürlich sympathischer machen, wenn ich sagen würde, ja, ich bin ja ein ganz treuer. Ich glaube aber, dass es doch Menschen gibt, die deutlich länger sich Sachen im persönlichen Umgang bieten lassen, als ich das tue. Ich habe, glaube ich, einen ziemlich hohen Anspruch an mich selber und auch tatsächlich an andere Menschen. Und wir wollen uns nicht so lange über mich unterhalten. Ich unterhalte mich lieber über andere Themen gerne. Entenangeln zum Beispiel, dieses schöne Wort Entenangeln fällt mir gerade in. Also irgendwie ist meine Bereitschaft, mir auch über mich selber Gedanken zu machen. Bei Interviews wird mir immer aufgefordert oder geradezu verdonnert dazu, zu sagen, sind Sie eigentlich so und so ein Mensch? Dann lese ich auch die Antworten, die ich gegeben habe und denke, ach, drei Tage später könnte ich eigentlich das Gegenteil von dem im Grunde auch schon wieder sagen. Im Moment würde ich, also heute jetzt hier, wo ich mein wohlgefälliger Blick auf das Wort Entenangeln fällt, würde ich sagen, ich bin nicht sehr übelnehmerisch. Ich kann mich auch schnell wieder abregen. Aber wenn irgendwas gut ist, dann ist auch gut.
Du suchst schon, also das ist mein Eindruck, die Konfrontation, oder?
Die Konfrontation, ja. Das stimmt, das suche ich gerne. Ich streite mich gerne, weil es oft einfach Dinge klärt und auch bereinigt, wenn man es sich mal ordentlich gekracht hat über irgendwas. Ja, das mache ich.
Ulrich Matthes heute zu Gast bei Detektor FM Doppelkopf, der Talk. Wir haben gerade über Treue zu Ländern, Treue zu Menschen gesprochen. Gleich wollen wir über die Treue zu seiner Heimatstadt Berlin mit ihm sprechen.
Ja, und jetzt gehen wir mal weiter, ne?
Ja, endlich.
Wir gucken noch mal ein bisschen rum.
Ich habe hier schon auf diesem blöden Krokodil festgesessen.
Detektor FM, Doppelkopf, der Talk. Wir sind inzwischen umgezogen, es hat angefangen zu regnen. Wir sitzen in meinem VW-Bus. Es plätschert draußen weiter vor sich hin. Und wir hatten vorhin aufgehört bei der Frage, wie treu ist Ulrich Matthes zu Berlin? Wie treu ist er denn zu Berlin?
Na, ich bin ein total verrückter Lokalpatriot. Es war so, dass ich, als ich in München engagiert war, 7 Jahre, insgesamt erst am Staatstheater, am Residenztheater, dann in Münchner Kammerspielen, war ich manchmal dermaßen Heimweh geplagt, dass ich am Wochenende, obwohl ich irgendwie Freitagabend eine Vorstellung hatte, mich durch die Nacht mit meinem damaligen tomatenroten VW-Käfer über die Autobahn geprettert. Das dauerte ja ewig mit, wie gesagt, Grenzkontrollen und so. Oh Mann. Und dann am Sonntagabend wieder zurück. Nur um Samstag und ein Dreiviertel Sonntag in Berlin zu sein, weil ich es in München als damals Endzwanziger, 30-Jähriger, glaubte, nicht aushalten zu können. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich vermisste den Berliner Humor, auch ein bisschen die Ruppigkeit. Und ich fand die Stadt irgendwie in einer Weise etabliert, wie sie selbst für so ein Bürgersöhnchen, was ich ja letztendlich war und bin, irgendwie nicht auszuhalten war. Ich bin dann doch mehr sozusagen mehr Berliner als Bürgersöhnchen und deswegen kam mir dieses irre konservative München irgendwie nicht aushaltbar vor.
Gab es dann ein festes Ritual oder so oder feste Orte, die du halt irgendwie, wenn du am Wochenende hier nach Berlin gekommen bist, aufgesucht hast und sozusagen, um wieder Berlin einzuatmen?
Keine festen Rituale, sondern ich habe einfach Freunde besucht. Wir sind da irgendwie ausgegangen, mal dahin, mal dorthin. Das ist ja auch alles doch schon ein bisschen her. Dann hatte ich irgendwie noch so eine Art Bleibe, wie war denn das genau? Auch um der Bundeswehr zu entgehen, kann man da im Nachhinein eigentlich noch, wenn das irgendeiner hört.
Das ist verjährt.
Das ist verjährt, oder? Ja. Hatte ich irgendwie so einen ersten Wohnsitz, der stand teilweise leer. Da war ich dann auch froh, dass ich da noch unterschlüpfen konnte. Da habe ich dann zum Teil auch so kleine Partys gegeben. Also eigentlich war es weniger das wilde Nachtleben, als das Gefühl, nach Hause zu kommen für 2 Tage. Weil obwohl ich ja mit Sack und Pack und Wohnung und allem und da meine wirklich tolle Arbeit hatte, hatte ich nicht das Gefühl, in diesen Münchner Jahren dazu zu Hause zu sein. Ganz merkwürdig. Obwohl man eigentlich in dem Alter ja noch so anpassungsfähig ist, ich war es nicht. Ich hatte immer, immer Heimweh nach Berlin. Und zwar vom ersten Tag.
Was irre ist, ist, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben vor ein paar Jahren halt irgendwie schon mal ein Interview geführt, wo du darüber gesprochen hast, dass du darüber nachdenkst, mal nach Mitte zu ziehen, weil du ja damals halt noch relativ frisch am Deutschen Theater engagiert warst. Und das hat bis heute nicht stattgefunden. Ne? Du bist von Berlin, du bist also sozusagen dem Berlin deiner Kindheit und Jugend, also du bist ja wohl in Schmargendorf ursprünglich aufgewachsen. Mhm. Du bist nicht wirklich weit davon, also von da weggekommen, ne?
So, jetzt denkt der geneigte Hörer, Hörerin, denkt, was haben die sich denn da für einen Fritzen irgendwie in ihre erste Sendung eingeladen? Das kann nicht wahr sein. Wie stellst du mich denn hin? Das ist reiner Zufall. Ich könnte genauso gut in Mitte wohnen. Ich könnte auch in, weiß ich wo. Ich wohne eine echt super schöne, große, tolle Wohnung. Die liegt zufällig in Charlottenburg. Es ist mir auch natürlich ein mir vertrauter Bezirk, weil ich eben Westberliner bin. Das ist aber echt Zufall. Sie kostet relativ wenig Geld. Sie ist super schön. Alle beneiden mich, die aus Mitte oder Friedrichshain mich besuchen kommen und sagen, Mensch, das ist auch eine schöne Wohnung. So sieht das aus. Also das ist jetzt keine Westberliner Ideologie und Harald Juhnke Nostalgie, sondern das ist einfach ein schöner Zufall, der mir aber auch sympathisch ist, weil ich sozusagen nicht das Gefühl habe, dass ich jeden Morgen mit einem Basecap auf die Straße gehen muss, wenn ich mir Brötchen hole, wie das so in manchen Bezirken doch ein bisschen der Fall ist. Außerdem bin ich aus dem Basecap-Alter raus und da ist so ein relativ bürgerlicher, der aber trotzdem lebendig ist, Bezirk wie Charlottenburg irgendwie. Gut, wobei mir auch manche Ecken übrigens von Charlottenburg wahnsinnig auf den Keks fallen mit diesen ganzen Schickimicki-Porsche-Fahrern, die dann da ihren Carpaccio für 28 Euro essen, nur weil es irgendwie in einem angesagten Teil der Schlüterstraße stattfindet. Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven und dann bin ich immer froh, wenn ich mal zwischendurch irgendwie, so wie gestern Abend, einen Freund von mir in Neukölln besuchen kann. Da fühle ich mich dann offen gestanden, ähnlich wie auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest, wohler als in manchen Teilen Charlottenburgs. Das sind ja keine Prolls, sondern das ist eine ganz gemischte Gruppe von Leuten.
Ja.
Studentenvolk, Migranten, Pipapo, das ist eine bunte Mischung.
Berlin hat sich ja sozusagen seit deiner Kindheit und Jugend halt irgendwie sehr stark auch verändert. Also ich meine, dann gab es die Wende und so weiter. Und heute...
Jetzt bin ich doch wieder wach geworden.
Irre. Aber gefällt dir das Berlin von heute noch? Die ganzen Touristen. Ich meine, ich unterhalte mich in letzter Zeit häufig mit... Ich unterhalte mich in letzter Zeit häufig mit Berlinern, die sagen, oh, das ist ja hier auch nicht mehr so wie früher und die ganzen... Ach,
Mensch,
und die ganzen
Frage, das ist eine langweilige Frage, was ich durch meinen Geschnarche hier ausdrücken wollte. Wenn es keiner versteht, muss ich es auch noch erklären. Das ist eine total langweilige Frage. Nächste Frage.
Städtebaulich gefällt dir Berlin nicht so richtig, oder?
Also, städtebaulich finde ich es wahnsinnig bescheiden, was hier so stattfindet. Die Architektur ist sozusagen nicht das Aushängeschild Berlins. Und dass da die Regula Lüscher, die dafür im Senat verantwortlich ist, finde ich zu zurückhaltend und zu langweilig in dem, was sie so vorhat. Ich bin durchaus auch an Architektur interessiert. Ich lese gerne Artikel in den großen Zeitungen über Architektur. Ich verfolge das so ein bisschen, gehe dann auch, wenn irgendwie Modelle ausgestellt sind von verschiedenen Möglichkeiten, wovon auch immer, gehe ich hin und gucke die mir an und mache mir so meine Gedanken und bin jedes Mal eigentlich enttäuscht, was dann irgendwie passiert. Ich bin, obwohl mir dieser lustige Wilhelm von Bodin, weil er mich irgendwann mal nach einer Veranstaltung zufällig nach Hause gefahren hat, da habe ich ihm sozusagen als Trinkgeld 1 Euro gegeben. Seitdem bin ich aufgenommen in die Reihe der Stifter des Stadtschlosses, des Humboldt-Forums, was ich partout nicht sein hätte wollen, aber durch diesen Witz mit dieser vermeintlichen Taxifahrt zähle ich jetzt dazu, kriege immer Infomaterial. Allein das finde ich unmöglich. Ich war ein erklärter Gegner dieses wieder aufgebauten Stadtschlosses. Es hätte zu Berlin gepasst, auch zu der wirklich jetzt vernarbten Identität dieser Stadt, da irgendeinen von diesen wunderbaren, crazy Architekten zu bitten, da irgendetwas, was ihm zu Berlin einfällt, hinzusetzen. Und zwar durchaus auch als merkwürdig Aufregungspotenzial hervorrufenden Pickel, ja, da am Ende von Unter den Linden. Und da, dass da jetzt dieser Italiener, dessen Name mir gerade entfallen ist, da diese langweiligen Fassaden hingepopelt hat mit diesem auch noch langweiligeren Abschluss in Richtung Alexanderplatz und Karl-Marx-Forum da, das ist, oh, das finde ich so öde. Und solche Beispiele gibt es zuhauf. Und da ich, wie gesagt, ja ein bewusster Bürger dieser Stadt bin, macht mich diese Architektur-Zaghaftigkeit oder Ödnis oder so, macht mich oft rasend. Es macht mich wahnsinnig. Jetzt, wenn ich auch schon wieder höre, was da dieser Investor Heinz da am Zoo, da wo das Beate-Use-Museum abgerissen werden soll, da entsteht wahrscheinlich jetzt auch wieder irgend so 0815, halb, nicht ganz Hochhaus, aber so. Und dann gibt es ein paar Büros, davon stehen die Hälfte leer. Das macht mich wahnsinnig. Da könnte ich stundenlang drüber euch noch weiter langweilen.
Aber man muss ja schon sagen, dass die ganze institutionelle Seite und alles, was sozusagen vom Senat und so weiter befeuert und sozusagen verantwortet wird, ist ja nicht die starke Seite von Berlin. Die starke Seite von Berlin ist ja, was Berlin draus macht, oder?
Ja, das mag schon sein. Trotzdem ist es doch, das klingt ja jetzt kurios, trotzdem wäre es doch noch schöner, wenn sozusagen das Unfertige, das Vernarbte, das Bruchstückhafte, das die Leere, sind wir ja gerade durchgelaufen, wenn es das alles gäbe. Und dann, wenn man aber sich entschließt, irgendwo einen Platz zu bebauen, wenn man da wirklich nicht so kleingeistig denken würde und so mau und so lau, sondern irgendwie sich auch mal was traut und sagt, da bitten wir oder fordern wir den Investor auf, da wirklich mal was zu wagen. Und diese Art von Risiko, architektonischem Risiko, gibt es in der Stadt kaum. Und das finde ich einer Stadt, gerade einer Stadt wie Berlin, vollkommen unangemessen.
Du bist jetzt seit 10 Jahren mittlerweile am DT engagiert.
Fest. Genau.
Warum so lange? Warum nicht mal was anderes?
Also erstens kommen ja immer die Menschen. Die Menschen, die dafür verantwortlich sind, was mit dem Haus passiert, sprich der Intendant und die Dramaturgie, finde ich insgesamt mit allen kleinen Mäkeleien, die man immer hat, wirklich gut. Ich bin mit den gerne in einem Arbeitszusammenhang. Ich mag die privat. Ich schätze, was sie für eine Art von Theater sie im Großen und Ganzen wollen. Meine Mitkollegen finde ich auch im Großen und Ganzen wunderbar. Ich spiele mit denen sehr gerne. Das Haus selber ist ein fantastisches Haus. Akustisch wunderbar. Es hat genau die richtige Größe. Ich gehe da gerne hin. Ich sage irgendwie dann immer, ich habe da auch irgendwie Würzelchen. So, das ist so ein Familienausdruck. Wenn ich da am Pförtner vorbei, guten Morgen, gehe, ist es ein Stückchen Heimat inmitten dieser grausamen Stadt Berlin. Das gibt mir sozusagen auch eine gewisse Art von, ich hätte fast gesagt, Seelenfrieden. Also sowas in der Richtung. Ich fühle mich da zu Hause und werde da bestimmt noch eine Weile bleiben, wenn man mich lässt.
Gibt es irgendein anderes Haus in Deutschland, wo du hingehen würdest?
Nein. Erstens, weil das Deutsche zählt zu, sagen wir mal, es gibt Hausnummer jetzt mal gesagt, 10 sehr gute deutschsprachige Theater. Die Hamburger Häuser, die beiden Münchner Häuser, Burgtheater, Zürich, Stuttgart und so die Berliner Häuser. Und so, also Hausnummer 10, sagen wir mal. Und ich habe ja schon gesagt, warum ich mich da so wohlfühle. Und es gibt auch im Moment nicht so eine Art von Olymp, wie es ihn mal gab, sagen wir mal, für bestimmte junge Schauspieler Anfang der 90er eindeutig die Volksbühne. Sagen wir mal, in den 70er und 80er Jahren eindeutig die Schaubühne. Das gibt es nicht mehr. Es gibt einfach ein paar gute Häuser, da freut man sich, wenn man da ist als Schauspieler. Und ich habe auch mit so vielen tollen Regisseuren schon gearbeitet und mir fallen jetzt natürlich ein paar Regisseure und auch ein paar Kollegen ein, die ich super finde, die an anderen Häusern sind, mit denen ich gerne arbeiten würde. Aber deswegen würde ich das Deutsche Theater nicht verlassen.
Ist das wichtig für dich sozusagen, auf der einen Seite diese Zugehörigkeit zu haben, um dann auch in einem freischaffenden Arbeiten für Film und Fernsehen als ja letztendlich Zufluchtsort und Heimat des Theater und dieses Engagement halt eben so im Rücken zu wissen?
Unbedingt, unbedingt. Es gibt einem, also erstmal ganz simpel, gibt es einem eine finanzielle Sicherheit. Man weiß, wo man die Miete herholt. Das ist auch schon mal angenehm. Es ist aber weit mehr. Es ist sozusagen auch einfach eine, also Zufluchtsort ist, klingt jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber es geht schon in die Richtung, sagen wir mal. Es ist diese Art von Heimat, die einem immer bleibt, selbst wenn sozusagen das fast, also per Definition so ein bisschen Heimatlose eines Drehs. Es finden sich die unterschiedlichsten Menschen, die vom Regisseur, vom Produzenten engagiert worden sind für ein Projekt. Das dauert eine Weile. Je nach der Größe der Rolle ist man irgendwie 2 Monate oder 4 Wochen oder auch nur eine Woche zusammen, arbeitet dann irgendwas hochintensiv und geht wieder auseinander. Und zum Teil sieht man sich dann auch nie wieder. Man tauscht zum Teil Nummern aus, ruft sie auch nicht immer an dann, obwohl man sich sehr gut verstanden hat und so. Und diese Art von Kontinuität, die einem die Theaterarbeit bietet, auch das Vertrauen, was man dadurch, dass man schon ein paar Mal mit den gleichen Menschen in unterschiedlichen Konstellationen, mit unterschiedlichen Autoren und Regisseuren zusammengekommen ist, bietet eine Art von Entspanntheit der Arbeit, wo man auch sich ganz anders Sachen auch trauen kann, auszuprobieren und auch mal über das, was man kann, hinauszugehen.
Gibt es trotzdem irgendwas am Film, am Fernsehen, am Drehen, was besser ist als beim Theater?
Ja.
Außer der Bezahlung?
Ja, außer der Bezahlung. Es ist die wirklich faszinierende Tatsache, dass alle am Set wissen, dass in dieser Minute, die einem jetzt möglicherweise bevorsteht, etwas Herausragendes für alle Zeiten von allen im Raum Anwesenden Getragenes, dafür gearbeitet Habendes, in diesem Moment entsteht. Man vergisst jegliche Form der Ausdrucksbemühungen als Schauspieler. Das ist der beste Zustand, wenn man überhaupt nicht darüber nachdenkt, wie man irgendwie jetzt was herstellt. Das ist beim Theater anders. Erstens, weil du sozusagen immer die Energie dieser vielen 100 Leute spürst, auch für die spielst, die auch erreichen willst, die Antennen nach unten auch ausgerichtet hast und sozusagen auch in den Mitteln, in den Ausdrucksformen auch variieren kannst, je nachdem, wie die Stimmung im Zuschauer ist. All das ist im besten Falle beim Film vor der Kamera wie weggeblasen, sondern du begibst dich in eine Art von, also Situation hinein und die Kamera wird wahrnehmen, was du denkst, was du fühlst. Du musst überhaupt dir keine Gedanken über irgendeine Form von Technik, von schauspielerischem Bemühen sozusagen, von Formsuche, von Ausdruckssuche machen, sondern du bist einfach und die Kamera wird es sehen. Und alle im Raum wissen das, sind konzentriert, arbeiten dieser Situation zu und dann ist sie sozusagen weg. Dann ist sie aufgehoben in diesem Stück Film für alle Zeiten. Und die verzweiflungsvolle Flüchtigkeit, die ich manchmal als wirklich verzweiflungsvoll empfinde, nämlich dass eine Vorstellung an irgendeinem Pipapo-Mittwochabend einfach fantastisch war und alle haben sich in einer Weise reingekniet, die Leute unten waren dabei und so. Es ist aufgehoben ausschließlich für eine relativ kurze Zeit in den Gedächtnissen der Menschen, die sie gesehen haben und der Menschen, die sie gespielt haben. Und das ist manchmal verzweiflungsvoll. Und dass man weiß, so ein Moment ist für immer, immer, immer jetzt sozusagen da. Das ist was irgendwie metaphysisch Großartiges beim Film.
Nochmal zu dem, was du zum Theater gesagt hast, zurück gerade. Kannst du wirklich von der Bühne aus das Publikum steuern?
Naja, nicht wie ich mein Auto steuern kann, aber ich kann wahrnehmen, in welchem grundsätzlichen Zustand ein Publikum ist. Ja, das kann ich wahrnehmen. Ich bin sehr nach unten orientiert. Ich habe da Antennen, das war immer schon so. Es gibt Schauspieler, und das sage ich immer auch gleich dazu, damit es nicht in falschen Hals kommt, das ist überhaupt kein Werturteil. Die sind ganz anders. Die sind da viel abgeschlossener. Ich sage nicht, das eine ist besser als das andere. Ich bin nur anders. Ich spiele sehr nach unten und für unten sozusagen. Und deswegen weiß ich sehr genau oder spüre ich sehr genau, wie die Leute drauf sind. Ob sie interessiert, ob sie dran sind, ob sie zuhören, ob sie anfangen zu husten. Das ist ja auch so rätselhaft. Bei Stücken, die man irgendwie 50 Mal gespielt hat, fangen die Leute oft an ein und derselben Stelle an zu husten. Warum das so ist, habe ich bis heute nicht rausgefunden, damit umzugehen und nicht nur sozusagen mit der hehren Versenkung in ein Stück Literatur, ist auch schön und ist auch ein Teil des Berufes. Sozusagen dann zu testen, das mal so zu spielen, mal so zu spielen, sie husten aber immer noch. Woran kann das liegen? Das ist manchmal auch irgendwie eine befriedigende und lustvolle Sache und nicht einfach nur, oh, jetzt bin ich aber gerade ganz tief in Sein oder Nichtsein versunken und verzweifle am Zustand der Welt, sondern manchmal ist es eben das Spiel, das reine, lustvolle Spiel. Wie Kinder, die Indianer und Cowboy spielen. So.
Detektor FM, Doppelkopf, der Talk. Wir sprechen mit Ulrich Mattes. Wir haben gesprochen über den Rummel. Wir haben gesprochen über die verschiedenen Theater in Deutschland, vor allem in Berlin. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr erfahren über andere Berufe. Ulrich, du hast in einem Interview mal gesagt, dass du gerne auch mal Journalist wärst, weil du da etwas mehr deinen Kopf und weniger deinen Bauch einsetzen müsstest.
Und diese verfluchte Internet, die ganze Scheiße von früher, was man so alles gesagt hat, ist da jetzt für ewig. Habe ich gesagt, vielleicht, ja, glaube ich, kann ich gesagt haben, denn ich finde den Journalistenberuf großartig. Den finde ich wirklich irgendwie prickelnd, unabhängig davon, dass mein Vater selber einer war und er immer wieder hinter sämtlichen Zeitungen dieser Welt verschwand zu Hause. Das hat mich damals naturgemäß gestört als Kind. Trotzdem hat es in mir sozusagen eine Art von Eros ausgeprägt zum Dasein des Journalisten. Ich finde irgendwie, das ist irgendwie ein guter Beruf. Ich bin auch ein leidenschaftlicher, immer noch Zeitungsleser und werde das auch, solange es die letzte Zeitung noch zu kaufen gibt, man mit ihr rascheln, blättern kann, sie erwerben. Es ist einfach eine Freude auf meistens doch, sagen wir mal, im Gros besser geschriebene und besser recherchierte und umfangreichere Weise über irgendein Phänomen unserer Gesellschaft, sei es kulturell, sei es politisch, sei es sportlich, sei es was auch immer gesellschaftlich, informiert zu werden. Und insofern bin ich auch ein sozusagen Namenverfolger. Also ich lese auch besonders gerne die Artikel des Journalisten, der Journalistin XY. Ich finde das auch deswegen, die Zeitung noch dem, für mich zumindest, dem Internet vorzuziehen, weil ich sie einfach mit einzelnen Leuten auch verbinde.
Unsere Hörer sind ja in aller Regel eher jünger und vielleicht eher mit dem Internet aufgewachsen als mit einer gedruckten Zeitung. Vielleicht zur Orientierung, welche Journalisten oder Journalistin liest du denn gerne, verfolgst du intensiv?
Das ist ja jetzt...
Hosen runter, Mattes.
Ach du lieber Gott. Ich finde zum Beispiel ganz toll den Feuilleton-Chef der FAZ, Nils Minkmar. Den finde ich großartig, der schreibt irre gut. Jetzt muss ich natürlich auch einen Journalisten der Süddeutschen Zeitung nennen. Nico Fried zum Beispiel finde ich großartig. Ich habe bewusst politische Journalisten genannt, weil ich mich jetzt nicht mit irgendwelchen Theaterkritikern oder Filmkritikern in die Nesseln setzen. Ich finde einfach so eine Zeitung dadurch auch, dass ich sie blättern kann. Liebe junge Menschen, die ihr noch 19 seid, es ist einfach ein so unglaublich sinnliches Vergnügen, wenn man die Erdbeermarmelade auf so ein Blatt kleckern kann. Wenn einem das Brötchen klatsch auf eine Zeitung fällt, man mit dem Messer von dem Artikel, den man gerade verschlungen hat, die Erdbeermarmelade so abkratzen muss, dass sich die Buchstaben darunter wieder wie eine Geheimschrift hervorschälen. Dann blättert man, dann macht es dieses schöne Geräusch. All das vermisst ihr doch auch, wenn ihr über euren Laptop sitzt. Da strahlt euch dieses kalte Licht entgegen. Nehmt doch mal wieder eine Zeitung in die Hand und blättert. Allein das Wort blättern. Nehmt es jetzt bitte fünfmal in den Mund und sagt fünfmal blättern. 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 Blättern.
Blättern. Aber es sind ja wirklich, also beunruhigende Zahlen, was ich da neulich gelesen habe, ist halt, also das macht man sich ja auch als Journalist, der auch für Zeitungen arbeitet oder für eine Zeitung arbeitet wie ich, zum Glück nicht jeden Tag bewusst. Also dass diese Zahlen, dass halt irgendwie die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel in Kreisen, wo es gut läuft, noch von 79 oder so von 1000 Einwohnern gelesen wird, ist schon ganz schön bitter.
Ja, vor allem, weil es sich ja bei der Süddeutschen wirklich um ein absolutes Superblatt handelt. Das ist ja so bitter, dass ganz offensichtlich nicht mal mehr die hohe Qualität, die höchste Qualität einer Zeitung wie der Süddeutschen, die sozusagen in allen Bereichen, der Politikteil ist toll, der Medienseite ist toll, die Sportseite ist toll, das Feuilleton sowieso ist toll. Die Wirtschaft ist jetzt von mir nicht so ganz so gelesen. Es gibt das Streiflicht, es gibt diese ganzen Edelfedern. Und wenn schon eine Zeitung wie die Süddeutsche zu kämpfen hat, das ist ja der absolute Irrsinn. Also normalerweise glaube ich zutiefst an den Satz, dass sich Qualität immer irgendwie durchsetzen wird. Das ist auch eine Lebenserfahrung von mir, dass bei dem einen dauert es ein bisschen länger und beim anderen geht es irgendwie schneller, aber wirkliche Qualität setzt sich in sehr vielen, sagen wir mal, sind so diese Superlativsätze, also in sehr vielen Fällen setzt sich durch. Und dass eine Zeitung wie die Süddeutsche zu knabbern hat, ich höre es immer wieder, das ist für mich wirklich absolut besorgniserregend. Denn da gibt es eine solche Vielzahl von Großjournalisten. Wo sollen die alle unterkommen? Wo sollen diese ganzen Top-Schreiber, es betrifft ja nicht nur die Süddeutsche, die FAZ hat ja auch zu knabbern, Tagesspiegel, alle irgendwie Qualitätszeitungen haben irgendwie schwer zu beißen. Ich gehe manchmal wirklich an den Kiosk und blätter diese 2,50, jetzt ist die Süddeutsche schon wieder teurer geworden, hin, weil ich sie unterstützen will. Ja. Ich kann nur noch mal einen Appell starten. Ich werde nicht noch fünfmal blättern sagen.
Qualität setzt sich durch. Das leitet hervorragend über zu unserem letzten Thema. Wir würden gerne noch mit dir über die Kanzlerin sprechen, bei deren 60. Geburtstag du geladen warst. Wie passiert sowas? Habe ich auch noch eine Chance? Wann werde ich eingeladen?
Nein. Du wirst nie eingeladen. Das kann ich sagen. Spaß beiseite. Wir sind uns immer wieder mal über den Weg gelaufen, die Bundeskanzlerin und ich.
Über den Weg gelaufen ist ja eine schöne Formulierung für den Erstkontakt, so er denn, wenn er denn so richtig verbrieft ist im Internet. War doch bei einem Essen von Volker Schlöndorff, wenn ich richtig informiert bin. Und du gingst zu ihr, weil du unbedingt neben ihr sitzen wolltest, täuschtest eine Frage vor, damit du im Beantworten der Fragen dich neben sie setzen kannst, weil sich in dem Moment alle hingesetzt haben und dann hast du 4 bis 5 Stunden neben ihr gesessen.
Hast dich rangewanzt.
Siehst, wegen solcher Zwischenbemerkungen wirst du eben nie zum 60. Geburtstag eingeladen werden. Ja, es war eben nicht so ein gesetztes Essen, es war eine Gartenparty. Deswegen war die Stimmung so etwas launiger und es gab so 5 Einzeltische. Und ich dachte, Mensch, wenn die jetzt schon mal da ist, die Bundeskanzlerin, dann willst du doch mit der natürlich auch irgendwie den Abend verbringen. Und habe dann das tatsächlich so ein bisschen geschickt gemacht, dass ich da zu sitzen kam. Es waren so 5 Einzeltische und so mit ihrem Mann. Ich saß neben ihrem Mann, es waren noch ein paar andere Leute an dem Tisch. Und wir haben eben den Abend miteinander verbracht. Und ich fand sie sehr nett, lustig. Selbstironisch, schlagfertig, ganz anders als im Fernsehen, sehr viel weniger betulich. So, die kommt ja manchmal so ein bisschen betulich rüber. Das ist sie überhaupt nicht. Und ich hatte und habe eben bis heute sofort eine Sympathie für sie. Ich habe sie noch nie gewählt, das weiß sie. Und es hindert sie aber nicht, mich trotzdem zu ihrem 60. einzuladen. Sie ist dann immer wieder mal auch ins Deutsche Theater gekommen. Wir haben uns bei anderen Gelegenheiten kurz getroffen, nach einer Vorstellung im Deutschen Theater war sie mal zusammen mit ihrem Mann in der Kantine, haben da irgendwie noch 2 Stündchen gesessen, was auch sehr schön war, weil wir beispielsweise eine Stunde über die Aufführung, es war Ödipus Stadt, gesprochen hatten. Es war eben überhaupt nicht irgendwie so eine Art von kulturellem Pflichttermin, sondern sie hat sich darauf wirklich eingelassen. Wir haben uns über die Inszenierung unterhalten, die Konzeption, Sie hat erzählt, was ihr so durch den Kopf gegangen ist, auch ein bisschen, was ihr sozusagen als Politikerin angesichts dieses ja hochpolitischen Stoffes, Ödipus, so durch den Kopf gegangen ist. Es war wirklich ein sehr schönes, intensives, aufeinanderbezogenes Gespräch. Und das ist nicht selbstverständlich. Und dann hat sie mich eingeladen, da haben wir auch zusammengesessen. Ich habe ihr gratuliert, dann hat sie gesagt, ach, rutschen sich doch einen Stuhl ran. Und ich mag sie einfach. Ich finde sie gut, ich wähle aber nicht die CDU. So sieht's aus. Das geht ja vielen so.
Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass du fast den Eindruck, dass du ein Politgroupie bist. Du warst ja auch großer Fan von Herrn Schröder, hast du zumindest in Interviews gesagt.
Nein, ich habe ihn gewählt. Ich habe die SPD gewählt. Ich habe auch die letzten Male SPD gewählt. Holst du jetzt das Zitat raus?
Ja, jetzt hole ich das Zitat
raus. Ach so, er holt das Zitat raus.
Weil das mir tatsächlich aufgefallen war, dass du auch Schröder gegenüber halt sehr...
Ich fand ihn sozusagen lustig in diesem merkwürdigen Machismo. Irgendwie originell und auf eine bestimmte Weise auch nicht unsympathisch. Und vor allem habe ich ihn auch gewählt. Aber dass ich begeistert war, das kann ich mir nicht vorstellen. Steht es da?
Ja. Na dann, lies vor. Ich muss gestehen, dass ich Schröder auf eine mir selber rätselhafte Weise wahnsinnig gern mag. Ich hatte selten eine so direkte Sympathiebeziehung zu einem Politiker wie zu Schröder. Seine Direktheit und Authentizität unterscheidet ihn von so vielen anderen Politikern. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über seinen Auftritt in der Elefantenrunde und trotzdem werde ich ihn richtig vermissen.
Interessant. Das habe ich dann vielleicht auch so gesagt und vielleicht sogar so gemeint oder mit Sicherheit so gemeint. Also meine ich jetzt so ungeschützt. Es wundert mich ein bisschen. Ich glaube, dass diese letzten Jahre, diese Gazprom-Jahre, also ich finde ihn mittlerweile so doof, dass ich aus meiner jetzigen Distanz zu Schröder mir gar nicht mehr habe vorstellen können, dass ich den mal offenbar wirklich so sympathisch fand. Dass ich ihn überhaupt sympathisch fand, kommt mir von heute vollkommen rätselhaft und absurd vor. Aber so ist offenbar der Mensch, dass er durch die jeweils aktuelleren Ereignisse, sprich Gazprom und dieses vollkommen überzogene Verhältnis zu seinem dicken Kumpel Putin, über meine Nichtbegeisterung von Putin haben wir, glaube ich, schon gesprochen, kommt mir dieses Urteil vollkommen fadenscheinig vor. Ich hoffe nicht, dass ich über Angela Merkel irgendwie in ein paar Jahren ähnlich zu urteilen habe. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass es nicht sein wird, weil ich ihr so eine Art von fürchterlichem Engagement wie Schröder jetzt mit Gazprom, einfach die große Mucke machen und sonst ist irgendwie weiter nichts dahinter, überhaupt nicht zutraue. Ich glaube, dazu ist sie gar nicht in der Lage. Das ist ein Teil sozusagen auch ihrer, wie soll ich sagen, ihres Wesens, hätte ich fast gesagt, ihres Charakters. Bricht hier eine Prügelei aus gerade oder nur Lebensfreude? Es ist ja oft kein Widerspruch.
Detektor FM, Doppelkopf, das Gespräch, mehr als eine Stunde habe ich jetzt gesagt, Doppelkopf, der Talk, natürlich aber heißt es Detektor FM, Doppelkopf, das Gespräch. Eigentlich waren wir mit unserem Gast, dem Schauspieler Ulrich Mattes, auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest verabredet und da waren wir auch, bis der Regen kam, dann mussten wir uns ins Auto flüchten, um das herum sich gerade sowas wie eine Schlägerei entwickelt. Ulrich Mattes ist davon ein bisschen abgelenkt, vergisst, was er eigentlich sagen wollte. Egal, uns gibt es Zeit, den letzten Themenkomplex mal reinzutragen, mal vorzubereiten.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen und zwar...
Jetzt wird's heikel.
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt und ich glaube, man kommt gar nicht eleganter irgendwie an den Punkt. Meine Frage wäre, ob du zu sehr mit deinem Beruf verheiratet bist, um selber, also sozusagen, du hast ja keine Familie in dem Sinne, ne?
Nee.
Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das Zufall oder?
Naja, das ist immer eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Halb ein bisschen bewusst, ein bisschen zu viel Zufall natürlich auch. So, es ist einfach in dem Beruf so, dass der Beruf, wenn man ihn wirklich ernst nimmt, einen wirklich einfach extrem fordert. Und zwar nicht nur zeitlich, dass auch, wenn man so viel zu tun hat wie ich, also das ist ja auch ein Privileg, so viel zu tun zu haben wie ich empfinde es so, dann kostet es erstmal irre viel Zeit und auch irre viel Einsatz. Und man kann damit auf eine gefährliche Weise natürlich auch anderes sublimieren. Das ist auch klar. Natürlich, oder weiß ich gar nicht, ob ich sagen soll, natürlich, aber es wäre schön, wenn ich auch seit irgendwie, sagen wir mal, 25 Jahren eine glückliche Beziehung hätte. Die habe ich nur aber nicht. So hat das Leben gespielt. Ich muss gestehen, ich mache mir kaum je Gedanken darüber, ob das nur mit meinem Beruf zu tun hat oder einfach mit dem Schicksal und den Zufällen und dass die Beziehungsversuche gescheitert sind, die ich bisher hatte, mal länger, mal kürzer. Das dem Beruf zuzuschreiben, würde ich nicht machen. Da würde ich sozusagen den Beruf dafür strafen. Dann schon lieber mich selber, mich verantwortlich machen dafür und nicht den Beruf. So, keine Ahnung. Also ich will jetzt da auch nicht ins Detail gehen. Aber der Beruf ist sicher auch ein gefährlicher, weil er so intensiv ist und einem eine bestimmte Intensität erstmal auch abnimmt.
Vielen Dank. Das war die erste Ausgabe unter sehr widrigen Bedingungen von Detektor FM, Doppelkopf, der Talk,
wettermäßig widrigen Bedingungen.
Wir hatten zu Gast diesen Mann, der im Hintergrund ein wenig rumbölkt, Ulrich Mattes. Vielen Dank. Am Mikro moderierenderweise waren David Denk und Dominik Schottner. Und was haben wir gelernt von Ulrich Mattes? Er hätte gerne einen Maiskolben mit Salz und etwas Öl gehabt. Butter hat er nicht bekommen. Er wäre auch gerne Achterbahn gefahren, hat er auch nicht bekommen. Und er fordert euch und uns alle auf, mehr Zeitungen zu lesen. Das Interview könnt ihr natürlich nachhören bei uns auf detektor.fm. Vielen Dank.